На выходных бывало с старшей дочкой ходили на детскую площадку.
An einem Wochenende war ich mit meiner Tochter auf dem Spielplatz. Ein anderes Kind zeigte seiner Mutter, dass ich nur einen Arm habe. Und das Kind konnte damit besser umgehen als die Mutter. Die Gesellschaft braucht Zeit, um sich an Veteranen mit Amputationen zu gewöhnen. Wichtig ist, dass darüber berichtet und gezeigt wird, dass es keinen Krieg ohne Invaliden geben kann.
Sagt Serhii. Er hat als Soldat in der Ostukraine gekämpft und dabei seinen rechten Arm verloren. Und er ist noch einer von denen, die mit Nachsicht reagieren auf die Reaktionen ihrer Mitmenschen. Denn in den Straßen der ukrainischen Städte und Dörfer sieht man sie immer häufiger, Kriegsversehrte. Allein die Zahl der Amputierten wird auf mehrere 10.000 geschätzt. Was bedeutet es für diese Menschen, zurück zu sein von der Front? Sich zurechtzufinden zwischen medizinischer Behandlung, psychotherapeutischer Betreuung und dem ganz normalen Leben. Und einer Gesellschaft, die auf den Umgang mit ihnen nicht vorbereitet ist.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin Margarete Wohlan. Hallo. Und dieser Gemengelage an Fragen und Fakten hat sich unser Reporter Peter Sawicki gestellt. Er hat mit einigen kriegsversehrten Soldaten gesprochen und auch mit denen, die ihnen bei ihrem schwierigen Weg zurück ins Leben helfen.
Eine Frau in Poloshirt und Sneakers bittet in ein Gebäude, dessen Ausstattung an ein Startup erinnert. Unverputzte Wände, viele Pflanzen, Licht durchflutet. Auffällig ist aber auch, die Türschwellen sind geglättet, im Flur Handläufe angebracht. An den Wänden hängen Fotos junger Männer, denen Gliedmaße fehlen. Ein Ukrainer um die 30 fährt mit seinem Rollstuhl heran. Sein rechtes Bein wurde amputiert. Aus dem Verband am Oberschenkel ragt ein Metallstift.
Das ist Bogdan, er ist Patient bei uns. Er hatte vor kurzem eine Operation. Jetzt sieht es noch so aus. Bald folgt aber die Prothese.
Titanowe heißt das Reha-Zentrum im Nordwesten von Kiew, das kriegsversehrten Soldaten quasi ein zweites Leben ermöglichen soll. In einem Nebengebäude gibt es die medizinische Abteilung. Dort werden die Veteranen operiert. Im Reha-Bereich gibt es eine umfassende Physiotherapie. Die Mitarbeiterin von Titanowe führt in den Fitnesssaal. Er wirkt wie ein kreativer Open-Space-Bereich. Kraft- und Turngeräte unterlegt mit schwarz-gelben Matten. Die Wände sind begrünt. Aus Musikboxen dröhnen Rap-Lieder. Vova, ein kräftiger und kahlgeschorener Mann, dem ein Unterschenkel amputiert wurde, sitzt auf einem Stuhl am Rand.
Mir wurde bereits ein Metallimplantat ins Bein integriert. Im zweiten Schritt brauche ich ein Verbindungselement, an das danach eine Prothese angelegt werden kann. Erst dann folgt die Physiotherapie. Und ich muss zuvor etwas abnehmen, mindestens 10 Kilogramm.
Vova beobachtet die Reha anderer ukrainischer Veteranen, die im Krieg gegen Russlands Invasoren Gliedmaßen verloren haben. Ein Mann, dem beide Beine bis zur Hüfte hinauf abgetrennt wurden, macht, von einem Personenheber gesichert, an einem Barren Gehübungen mit seinen nagelneuen Prothesen. Eine solche moderne Prothese hat seit kurzem auch Kostja. Der Militärsanitäter hat, so wie Vova, seinen rechten Unterschenkel verloren. Seine Titanprothese ist über kleine Elektroden mit dem Nervensystem verbunden, um die Motorik beim Gehen zu verbessern. Kostja spürt bereits Fortschritte.
Ich kann gehen und auch schon etwas laufen. Sogar Fußball spielen soll damit möglich sein. Hier im Zentrum mache ich derzeit Cardio und Krafttraining, vor allem Beinpressen. Außerdem laufe ich mit einem Ball um Hütchen herum, wie beim Fußball.
An einem Tisch in einer Ecke des Fitnessbereichs nimmt Vyacheslav Zaporozhets Platz. Der gelernte Militärarzt, Brille, Kappe und olivgrüne Kleidung, leitet das Reha-Zentrum Titanowe.
Titanowe, wir nennen ihn Zentrum Wiederherstellung der Kraft.
Wir nennen unsere Einrichtung das Zentrum zur Erholung und Stärke. Dieser Ansatz richtet sich speziell an Veteranen mit Amputationen und traumatischen Verletzungen. Es geht darum, den Veteranen den Umgang mit ihren Prothesen beizubringen. Wir haben einen ganzen Komplex zur Muskelaktivierung, außerdem einen Massagebereich, wo wir auch Laser- und Stoßwellentherapien durchführen. Und eine Küche, in der die Veteranen zusammen kochen.
Letzteres soll das Gemeinschaftsgefühl fördern. Etwa eine halbe Million Dollar, so Zaporozhets, hat das im Juni eröffnete Reha-Zentrum gekostet, finanziert vor allem von internationalen Sponsoren. Ebenso bei der Ausstattung habe man sich, wie er erzählt, an Vorbildern im Ausland orientiert.
Das ist das erste Reha-Zentrum in der Ukraine, das sich komplett im Erdgeschoss befindet. Es ist vollständig barrierefrei. Keine Treppen, keine Rampen. Es soll außerdem ausdrücklich nicht an ein Krankenhaus erinnern, auch vom Geruch her. Solche Einrichtungen gibt es bereits in den USA. Das zeigt, dass Rehabilitation ein moderner Open-Space-Bereich sein kann.
Wer als Patient ins Titanovi-Reha-Zentrum kommt, hat in der Regel Extremes erlebt. Einen Einblick in den Alltag ukrainischer Soldaten an der Front gewährte vor einigen Monaten der Regisseur Alek Sentsov. Auf Facebook postete er ein Video. Zu sehen sind Kampfszenen in Schützengräben. Aufgeregte Stimmen von Soldaten und russische Truppen, die angreifen. Aufgenommen mit einer Helmkamera. Viele Soldaten kehren traumatisiert von der Front zurück, wegen ihrer Kampferfahrungen, aber auch möglicher Verwundungen. Militärsanitäter Kostja wirkt ruhig, als er seine Erfahrungen schildert. Dennoch sind bei ihm seelische Narben zu erahnen.
Wir gerieten unter Beschuss, zunächst von Drohnen und Artillerie. Anschließend explodierte eine Granate neben mir und riss mir den Fuß heraus. Anfangs war es hart, ein Bein zu verlieren. Ich begann aber, mich daran zu gewöhnen.
Vova war über viele Jahre Fallschirmjäger. Bei Kämpfen in der Südukraine wurde sein Bein wegen schwerer Blutung abgebunden. Doch er konnte nicht rechtzeitig in ein Krankenhaus gebracht werden, um das Bein zu retten. Eine häufige Ursache für Amputationen bei ukrainischen Soldaten. Vova glaubt, dass das Ausmaß an Traumatisierungen bei Veteranen sehr individuell sei, aber mit potenziell schwerwiegenden Folgen.
Es gibt Leute, die mit eigenen Augen sehen, wie Kameraden in Stücke gerissen werden. Oder sie verlieren selbst ein Bein oder einen Arm. Manche brauchen eine Woche, um so etwas zu verarbeiten, manche einen Monat. Andere verarbeiten es nie. Einige werden drogen- oder alkoholabhängig oder werden Banditen, wenn sie noch Arme und Beine haben.
Serhii, ein weiterer verwundeter Veteran, betritt den Fitnessbereich. Er hat in der Ostukraine seinen rechten Arm verloren, gibt sich aber kämpferisch.
Jeder, der im Krieg war, hat mit Problemen zu kämpfen. Verwundungen, Traumata, der Verlust von Kameraden. Wenn man aber mental stark ist, wird man davon nicht gebrochen. Mich selbst hat der Verlust des Arms nicht gebrochen und wird es wohl auch nicht mehr.
Um solche Erlebnisse besser zu verarbeiten, gibt es im Titanovi-Zentrum auch eine psychotherapeutische Betreuung für die Veteranen. Laut dem ukrainischen Gesundheitsministerium könnten etwa 2 Millionen Militärangehörige wegen einer posttraumatischen Belastungsstörung, PTSD, auf psychologische Hilfe angewiesen sein. Einige Experten halten dieses Problem für kontrollierbar. Eine Herausforderung für das Land ist es dennoch, meint etwa Katerina Zub. Sie leitet das Veteran Development Center in Mykolaiv in der Südukraine. Militärs, die von der Front zurückkämen, sagt Zub, seien psychisch oft in einer anderen Welt gefangen.
Die Veteranen sind es gewohnt zu kämpfen. Das dortige Leben verstehen sie. Wenn sie ins zivile Leben zurückkehren, wissen sie oft nicht, was sie als nächstes tun sollen. Dazu kommen häufig große familiäre Probleme.
Das Veteran Development Center wurde vor etwa einem Jahr gegründet. Standorte gibt es bisher in 4 ukrainischen Städten. Veteranen werden eine Art Tutoren an die Seite gestellt, um die Rückkehr ins zivile Leben zu erleichtern, so Katerina Sub.
Unsere Spezialisten sollen ein Bindeglied zwischen Veteranen und staatlichen Einrichtungen sein, ihnen beim Umgang mit der Bürokratie helfen. Also etwa dabei helfen, dass Ex-Soldaten Dienstleistungen erhalten, die ihnen zustehen. Und es geht darum, sie beim Wiedereinstieg ins Berufsleben zu unterstützen, herauszufinden, was ihre Wünsche und Interessen sind.
Weit verbreitet seien unter Veteranen laut Sub Jobs im Sicherheitsdienst, aber auch etwa im Webdesign. Viele wollten zudem ein eigenes Unternehmen gründen. Genau dies hat auch Titanovi-Patient Vova vor, wobei ihm eine spezielle Idee vorschwebt.
Ich möchte ein Veteranenhaus in den Karpaten eröffnen. Drumherum nur mit Bergen, Wald und Flüssen. Ich möchte Jungs mit PTSD helfen, sich mental zu stabilisieren, sozusagen auf Augenhöhe. Wir Ex-Soldaten helfen uns einander oft besser als Psychologen. Für einige Jungs ist es schwierig, mit Psychologen und allgemein Zivilisten Kontakt aufzubauen.
Für die meisten Menschen in der Ukraine sind deren Soldaten Helden. Zu sehen war das zum Beispiel bei der Befreiung von Cherson vor fast 2 Jahren, als auf den Straßen tausende Einwohner die Ankunft der ukrainischen Armee feierten. Sozialarbeiterin Katerina Sub beobachtet dennoch ein gewisses Paradox. Denn trotz der Wertschätzung für die Armee sei die Gesellschaft in großen Teilen mental nicht auf den Umgang mit Veteranen im Alltag vorbereitet. Dabei könnten auch Konflikte entstehen, erklärt Sub.
Das kann in der Straßenbahn oder im Bus passieren. Eine Person, die müde von der Arbeit ist, trifft auf einen Veteranen, der von der Front zurückgekehrt ist und sich hinsetzen muss. Doch dann macht diese Person, die auf dem Nachhauseweg ist, dem Veteranen den Platz nicht frei.
Ein vermeintlich harmloses Beispiel, das aber Gefahrenpotenzial bergen kann. Denn beim betroffenen Veteran, so Katerina Sub, könnte so ein Vorfall Frustration hervorrufen. Manche könnten aufgrund einer seelischen Traumatisierung sogar aggressiv reagieren. Es gibt in der Ukraine auch Stimmen, die wegen der wohl zahlreichen traumatisierten Ex-Soldaten künftig auch innenpolitische Spannungen befürchten. Im Reha-Zentrum Titanovi im Nordwesten Kiews hat Veteran Serhii an diesem Tag ein ruhiges Programm. Er ist überwiegend zum Plaudern gekommen. Auch er kann aus eigener Anschauung schildern, dass die Rückkehr in den zivilen Alltag für Personen wie ihn oft von Unwägbarkeiten begleitet wird.
An einem Wochenende war ich mit meiner Tochter auf dem Spielplatz. Ein anderes Kind zeigte seiner Mutter, dass ich nur einen Arm habe. Und das Kind konnte damit besser umgehen als die Mutter. Die Gesellschaft braucht Zeit, um sich an Veteranen mit Amputationen zu gewöhnen. Wichtig ist, dass darüber berichtet und gezeigt wird, dass es keinen Krieg ohne Invaliden geben kann.
In Städten wie Kiew sind schwer verwundete Ex-Soldaten mittlerweile gewöhnlicher Teil des Straßenbilds. Serhii ist überzeugt, dass ein solcher Anblick bei den meisten Menschen künftig keine Ängste mehr auslösen wird. Eine Frage, die Vyacheslav Zaporozhets, den Leiter des Reha-Zentrums Titanovi, umtreibt, lautet dennoch: Wird es ein harmonisches Zusammenleben zwischen Zivilisten und Veteranen geben? Oder werden die beiden Gruppen aufgrund ihrer teilweise höchst unterschiedlichen Kriegserfahrungen aneinander vorbeileben? Zaporozhets hofft auf Ersteres und formuliert einen deutlichen Appell.
Unsere Arbeit ist auch der Dank dafür, dass wir weiterhin in einem freien europäischen Land leben. Die Jungs, die verwundet wurden, haben sich dafür bis zum Äußersten eingesetzt. In der Ukraine könnte es bereits ca. 50.000 Veteranen mit Amputationen geben. Das haben wir noch nicht verinnerlicht. Mit diesen Menschen werden wir aber weiter zusammenleben. Gesellschaft und Staat müssen sie respektieren und größtmögliche Dankbarkeit zeigen.
Soweit der Appell des Leiters des Reha-Zentrums Titanovi, Vyacheslav Zaporozhets, in der Reportage von Peter Sawicki. Die Ukraine steht vor ihrem dritten Kriegswinter. Er droht, hart zu werden. Dem Land gehen langsam Kraft, Wille und Ressourcen aus, so scheint es. Um die Lage an der Front etwas zu entspannen, was konkret bedeutet, die verletzten und getöteten Soldaten zu ersetzen, hat die ukrainische Regierung im Mai das Mobilisierungsgesetz geändert. Dadurch soll die Einberufung erleichtert werden und dringend benötigte Soldaten an die Front geschickt werden. Ich bin verbunden mit meinem Kollegen Florian Kellermann aus unserem Ukraine-Team. Herr Kellermann, das Gesetz ist jetzt seit 5 Monaten in Kraft. Was hat sich dadurch verändert? Wie läuft die Rekrutierung?
Durch das neue Gesetz gibt es jetzt weniger Ausschlusskriterien für einen Kriegsdienst. Außerdem müssen alle Männer ab 18 eine Grundausbildung absolvieren und alle müssen auch ständig ihre Wehrdienstdokumente bei sich führen. Außerdem gibt es auch höhere Strafen, wenn man sich nicht meldet, wenn man den Aufruf dazu bekommt. Und letztendlich, wenn man sich eben weigert, darf man dann zum Beispiel auch kein Auto mehr führen und man muss eben eine Geldstrafe auch bezahlen. Es gibt auch einige wenige Anreize, sich dem nicht zu entziehen. Das heißt, man kann zum Beispiel auf Staatskosten ein gebrauchtes Auto kaufen, das aber nicht mehr als 3.500 Euro kosten darf. Auch der Sold ist deutlich erhöht worden, bis zu 4.200 Euro im Monat, aber eben nur, wenn man tatsächlich im Kampfeinsatz ist. Wie das Ganze ankommt, es gibt viele Hinweise darauf, dass die Rekrutierung trotzdem weiterhin schleppend verläuft. Verlässliche Zahlen haben wir nicht, weil die Ukraine das als kriegsrelevant einstuft. Aber man sieht es daran an den Aussagen von Politikern, wie zum Beispiel der Parlamentssprecher Russlands, Stefantschuk, der gerade gesagt hat, dass die 18- bis 24-Jährigen, die eigentlich nicht eingezogen werden sollen, aber trotzdem irrtümlicherweise eingezogen worden sind, dass die nicht einfach wieder entlassen werden können aus dem Kriegsdienst, weil sonst die Front an manchen Stellen zusammenbrechen würde. Das zeigt also schon, wie stark der Mangel an Soldaten ist.
Wie sieht es denn bei den Ukrainern im Ausland aus? Sind von dort auch welche zurückgekommen, eingezogen worden?
Zurückgekommen sind einige, allerdings eingezogen werden sie von dort nicht. Sie können nur einberufen werden, wenn man ihnen diesen Einberufungsbefehl persönlich aushändigt. Das ginge nur, wenn diese Männer, die sich im Ausland befinden, bei den Konsulaten oder bei den Botschaften vorstellig werden. Aber es gibt die Aussage aus dem Verteidigungsministerium, dass das nicht dazu genutzt wird, ihnen solche Befehle zu überreichen. Ja, es gibt im Ausland über 600.000 ukrainische Männer im wehrfähigen Alter. Es ist aber nicht ganz klar, wie viele von denen unter diese Kriterien fallen, die es einem erlauben, sich eben nicht zum Kriegsdienst einberufen zu lassen.
Herr Kellermann, als Russland seine Invasion begann, haben sich in der Ukraine Hunderttausende freiwillig gemeldet. Die Armee konnte sich gar nicht retten vor allen, die da kämpfen wollten. Warum ist das jetzt anders? Hat sich die Stimmung in der Gesellschaft gewandelt?
Es hat sich nicht die Einstellung zum Krieg als solchem gewandelt, dass das natürlich ein Verbrechen Russlands ist und dass man diese Invasion zurückschlagen muss. Was sich aber geändert hat, ist die Einstellung zum Krieg, wie er tatsächlich aussieht. Das heißt, es ist jetzt eben klar geworden, was das für ein einzelnes Menschenleben bedeutet. Es ist klar geworden, dass dieser Krieg lange dauern wird, was viele gedacht haben und sich dann freiwillig gemeldet haben. Und außerdem gibt es eben keine Möglichkeit, aus dem Kriegsdienst entlassen zu werden. Und das wirkt dann eben auf die Menschen wie eine Fahrkarte sozusagen in eine Richtung. Das heißt, sie werden eingezogen und müssen davon ausgehen, dass sie nie mehr nach Hause zurückkommen, jedenfalls nicht unversehrt, dass sie nie mehr ihre Familie ernähren können, nie mehr in den Beruf zurückkehren können. Und diese Aussicht schreckt dann natürlich viele Männer ab.
Das haben wir ja auch in der Reportage von Peter Sawicki gerade gehört. Wie nehmen das denn die Soldaten an der Front auf? Fühlen sie sich im Stich gelassen?
Ja, das tun sie. Man hat das gesehen vor kurzem beim Rückzug der 72. Brigade aus der Stadt Vuhledar. Die haben das relativ eindringlich beschrieben, wie sie 2 Jahre lang nur spärlich Verstärkung bekommen haben, wie sie auch 2 Jahre lang nie abgezogen wurden und ersetzt wurden, keine Rotation Erfolg ist. Der Kommandeur der 72. Brigade hat beschrieben, wie die russischen Angreifer ihnen um ein Vielfaches überlegen waren bei der Menge der Soldaten. Er spricht vom 9-fachen Wert. Das macht das natürlich für die Verteidiger sehr, sehr schwierig und reibt sie auf. Und selbst nach diesem unglaublich kräfteraubenden und auch verlustreichen Rückzug aus Vuhledar wurden die Soldaten der 72. Brigade erneut in Positionen an der Front beobachtet.
ordert. Also sie haben keinen Urlaub bekommen. Und das hat zu massivem Unmut geführt unter diesen Soldaten, milde ausgedrückt.
Wie viel Mitverantwortung hat denn die ukrainische Regierung an der Situation, dass die ukrainische Armee jetzt so wenige Soldaten hat? Was würden Sie sagen?
Sie hat einen erheblichen Anteil daran, denn sie hat das Problem lange ignoriert, dachte wohl, das würden sich schon wieder so viele freiwillig melden wie das 2022 und auch noch 2023 war es auch noch kein Problem, sind die Männer den Einberufungsbefehlen relativ problemlos nachgekommen und sie hat gedacht, das wird sich schon irgendwie wieder einrenken und hat dann auch zurückgeschreckt vor Zwangsmaßnahmen, um nicht unpopulär zu werden. Außerdem verlief dann auch die Arbeit an diesem Einberufungsgesetz, das Sie erwähnt haben, sehr, sehr chaotisch. Zum Beispiel wurde erst am Schluss der Passus gestrichen, wonach man nach 36 Monaten dann auch wieder entlassen wird aus dem Kriegsdienst, worauf viele gehofft hatten. Und es gab auch viel Verwirrung. Ich habe schon erwähnt, die 18- bis 24-Jährigen, die nicht eingezogen werden sollen, aber es dann doch wurden. Jetzt wurde das Gesetz nachgebessert, dass die also auch von Gesetz wegen nicht eingezogen werden können. Und das alles, dieses ganze Hin und Her, das führt zu Verunsicherung in der Bevölkerung, wenn es um eine Sache geht, wo man dem Staat ja sein Leben anvertraut.
Noch eine letzte Frage, Herr Kellermann, am Ende. Ich meine, Russland mit Wladimir Putin hat in der Diktatur mehr Möglichkeiten, die Leute dazu zu zwingen, an die Front zu gehen. Das hat Selenskyj in seinem demokratischen Staat ja nicht so wirklich. Was gibt es denn da für Möglichkeiten? Was hören Sie in der Gesellschaft oder auch in den Regierungskreisen im Parlament? Welche Ideen es da gibt, um tatsächlich eine Front zu bestücken und die Soldaten, die jetzt so lange gekämpft haben, auch ein bisschen zu entlasten?
Man hofft, dass die bisherigen Maßnahmen greifen. Ansonsten gibt es natürlich auch Versuche, ja, zu werben mit Plakaten, mit Filmen, die immer wieder deutlich machen, wie wichtig es ist, das eigene Land zu verteidigen. Schütze deine Familie, schütze die Zukunft deiner Kinder, steht dann auf diesen Plakaten. Es wird auch ja das aufgenommen, dass eben jeder natürlich einen Grund hat, nicht in den Krieg zu gehen. Dann wird aber eben dargelegt, dass das alles nichts wert ist, wenn dann eben die russische Armee auch in der Heimatstadt der betroffenen Person ankommt. Es gibt auch Hinweise darauf, dass Frauen sich freiwillig natürlich dann nur melden können, aber da gab es zum Beispiel ein Plakat, das den Veteraninnen gedankt hat, wobei in der Ukraine die Assoziation mit den Veteraninnen des Zweiten Weltkriegs entsteht, aber dadurch wird natürlich auch klar, ja, auch Frauen können das Vaterland verteidigen. Also es ist schon die Hoffnung, dass sich die Stimmung in der Gesellschaft dahingehend, ja nicht wandelt, aber entwickelt, dass es klappt, die Reihen wieder zu füllen in der Armee.
Soweit mein Kollege Florian Kellermann aus unserem Ukraine-Team über die Auswirkungen des Mobilisierungsgesetzes im Land, die Not der Soldaten an der Front und eine Regierung, die mit ihrer Suche nach Lösungen bisher nicht wirklich weitergekommen ist. Danke für das Gespräch, Herr Kellermann.
Danke Ihnen auch, Frau Wohlan.
Im nächsten Podcast der Weltzeit geht es in den Libanon und da um die Frage, wie stark die Hisbollah das Land heute politisch und wirtschaftlich dominiert, nach den jüngsten Angriffen durch Israel und angesichts der schwersten Krise, in der sich das Land gerade befindet. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.